The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist nämlich Montag und zwar Montag, der 23. September. Dietmar Woidke darf Ministerpräsident bleiben. Er hat die Brandenburg-Wahl gewonnen. Weil er auf Scholz als Wahlkampfhelfer verzichtete und auch, weil er klipp und klar gesagt hat, wenn ich Platz 2 nur belege, dann bin ich raus. Mein Kollege Max Ahr war gestern Abend in Potsdam und er hat Woidke gefragt, wie er denn die Zutaten für diesen Wahlerfolg sieht.
Ist das etwas, worauf die SPD setzen sollte, möglichst wenig Olaf Scholz in den nächsten Wochen, Monaten?
Also wir mussten in diesem Wahlkampf, und das haben wir, glaube ich, erfolgreich gemacht, klar machen, dass es hier um Brandenburg geht. Zweitens, es geht darum, wer dieses Land Brandenburg führt. Und drittens habe ich da klar und deutlich gemacht, dass ein Ministerpräsident, der als Spitzenkandidat antritt, natürlich auch eine Landtagswahl gewinnen muss, um weiter Ministerpräsident bleiben zu können. Und das sind alles drei Punkte, die zusammengehören. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Und deswegen stehen wir heute auch mit einem guten Ergebnis da.
Dieses Alles-oder-Nichts-Spiel wurde also belohnt vom Wähler. Das ist das Erste, was auch Bundespolitiker von Woidke aus Brandenburg lernen können. Geh ins Risiko und klebe nicht am Posten. Die meisten, Sie kennen das, sagen ja am Wahlabend, ich übernehme die Verantwortung für die Niederlage und dann fahren sie in ihrer Dienstlimousine ungerührt ins Ministerbüro. Niemand übernimmt Verantwortung für gar nichts. Woidke ist eben anders und hat gezeigt, das kommt an. Punkt 2. Woidke hat die Themen angesprochen, die seine Leute im Land bewegen. Er hat sich des Themas Migration angenommen. Und zwar klar und gerade, wie hier im RBB.
Integration funktioniert nur über Arbeit. Also Sie müssen einen Anreiz dazu schaffen. Und deswegen ist auch für mich gerade in diesem Bereich die Bezahlkarte so wichtig. Weil die Bezahlkarte bedeutet vor allen Dingen, dass es einen Anreiz gibt zur Arbeitsaufnahme, wenn jemand dann Bargeld in die Hand kriegen will, wenn jemand Bargeld nach Hause schicken will, kann er das machen. Wenn er arbeiten geht, ist alles in Ordnung.
Diese pragmatische, einfache, erklärende Art ist das, was Leute hören möchten und das, was sie auch verstehen. Woke-Themen aus dem benachbarten Berlin rund um Gendersprache, Lastenfahrräder, drittes Geschlecht, Cannabis-Freigabe interessieren in Brandenburg nicht. Und anderswo wahrscheinlich auch nicht. Und auch das kann man eben von Dietmar Woidke lernen. Kümmer dich um echte Themen für echte Menschen, nicht um die Orchideen des politischen Betriebs. Und dritte Lektion, gewinnen kann man nicht mit, sondern nur noch gegen Olaf Scholz. Die Beziehung zwischen Scholz und den Wählern ist zerbrochen. Irgendwo zwischen Ukraine-Krieg, Inflation, Haushaltsstreit und Wärmepumpe. Woidke hat als erster Spitzengenosse daraus kompromisslos seine Konsequenzen gezogen. Max Ahr nochmal im Gespräch mit dem wiedergewählten Brandenburger.
Hier Wahlkampf hat ja anscheinend gefruchtet. Ist das ein Erfolgsmodell für die anderen SPD-Verbände? Möglichst wenig Olaf Scholz, möglichst auch erdigere Themen, weniger Wokeness?
Naja, Parteien bestehen immer aus Menschen. Und natürlich geht es da Menschen, die Vertrauen bekommen und Menschen, die dann auch in Verantwortung gewählt werden. Und da bin ich erstmal sehr froh drüber, ob dann andere Parteien oder die Bundesebene da was draus lernen kann. Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen.
Aha, in den nächsten Tagen wird sich was zeigen. Woidke weiß vielleicht mehr. Jedenfalls hat er den Kanzler gebeten, das Ostland als Wahlkämpfer nicht mehr zu betreten. Woidke jedenfalls hat der SPD einen Hinweis in diese Richtung gegeben. Ein Hinweis, wie man mit Kanzlern umgeht, die im Volk durchgefallen sind. Das ist auch nicht bösartig, sondern wahrscheinlich einfach nur demokratisch. Fazit: Volksnähe ist keine Krankheit, sondern die Voraussetzung von Demokratie. Und Woidke hat gezeigt, dass ein moderner Spitzenkandidat gar nicht modern, sondern einfach nur erdig sein muss. Die Lehre von Brandenburg sollte uns heute Morgen zuversichtlich stimmen. Deutschland will wahrscheinlich gar nicht nach rechts driften. Deutschland will nur seine alte Mitte zurück. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Gestern Abend habe ich mit der AfD-Bundesvorsitzenden Alice Weidel gesprochen über ihre Sicht auf diese Wahl in Brandenburg und ihre Strategie für das übrige Deutschland.
Also ich kann nicht erkennen, dass wir überhaupt eine populistische Partei sind.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt uns, wie Boeing Geld sparen möchte. Außerdem lernen wir heute Morgen, warum Hunde die beste Medizin sind. Und wir feiern. Wir feiern den 75. Geburtstag von Bruce Springsteen. Die SPD hat diese Brandenburg-Wahl gewonnen, wie soeben ja besprochen. Aber die AfD hat auch ein starkes Ergebnis hingelegt. Sie hat deutlich mehr zugelegt, plus 6,5% gegenüber der letzten Brandenburg-Wahl und damit rund 30%. Regieren wird sie trotzdem nicht. Nicht in Brandenburg, nicht in Sachsen, nicht in Thüringen. Weil alle anderen Parteien nicht mit ihr koalieren wollen. Am gestrigen Abend habe ich mit Parteichefin Alice Weidel darüber gesprochen. Ich aus unserem Berliner Studio, sie im Landtag von Potsdam. Einen schönen guten Abend, Frau Weidel.
Guten Abend, Herr Steingart.
Jetzt sammeln Sie Wahlerfolge wie andere Leute Briefmarken und können doch machttechnisch damit nicht viel anfangen. Ist das aus Ihrer Sicht nicht ärgerlich?
Nein, das ist es nicht. Also es vervollständigt das Bild, was man ohnehin schon hat, dass die Parteienlandschaft in Deutschland maßgeblich aus zwei Parteien besteht, und zwar der AfD und allen anderen. Und das hat sich auch jetzt hier verfestigt in Brandenburg. Hier sind dann alle Stimmen taktisch auf Herrn Woidke von der SPD gegangen. Und wenn dann ein CDU-Ministerpräsident aus Sachsen hier Werbung macht für die SPD, dann wissen Sie, dass das ein und dasselbe ist.
Aber nun liegt es ja auch ein bisschen an einem selbst. Ich sag mal, bei der Partnersuche zum Beispiel, da können Sie ja auch nicht sagen, und jetzt liebst du mich gefälligst. Der andere muss auch wollen oder anders gesagt, die AfD muss auch anschlussfähig sein. Zum Beispiel wie in Italien die Rechtspopulisten oder auch anderswo.
Ja, also wenn Sie sich das anschauen in Sachsen, Thüringen und in Brandenburg, da haben wir aufgrund der Stärke unseres Ergebnisses einen ganz klaren Wählerauftrag. Und der Wählerauftrag lautet, dass wir an der Regierung beteiligt werden.
Aber das deutsche Wahlsystem ist natürlich so gebaut. Helmut Schmidt zum Beispiel hat damals gegen den Strauß auch verloren tatsächlich. Strauß lag vorn und trotzdem war Schmidt der Kanzler, weil er einen Partner hatte, weil er anschlussfähig war an die Liberalen damals. Also die Frage, die ich ja eigentlich stellen möchte, ist, müssen Sie nicht mehr in die Mitte, Frau Weidel?
Auf keinen Fall. Wir sind dort, wo wir stehen. Und wir vertreten ein Programm. Und dieses Programm ist freiheitlich konservativ. Wir sehen, wenn Sie die Seiten aufschlagen, wir haben ein enorm wirtschaftsfreiheitliches Programm. Wir sind für Steuersenkungen und wir sind beispielsweise auch für direktdemokratische Elemente und. Das kennen Sie ja auch ein bisschen und wir stehen in der Mitte der Wählerschaft. Das Problem ist, dass alle anderen Parteien aus unserer Sicht, ich sage mit Absicht aus unserer Sicht, ne, es kommt ja auch immer auf die Perspektive an, auf die auch sehr viel Wert gelegt wird, aus unserer Klar. Sicht nach links gerückt ist. Und dementsprechend sage ich nochmal, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, Herr Steingart, dass langfristig ohne die AfD überhaupt gar nichts mehr zu machen ist. Die Wähler werden merken, dass die anderen Parteien den Umsetzungswillen ihrer Ankündigungspolitik doch gar nicht haben.
Aber ich hatte zuletzt das Gefühl, dass der Kanzler und auch die Koalition insgesamt sich schon Mühe gegeben hat in der Migrationspolitik, trotz aller Hindernisse. Die eigene Parteibasis ist ein Hindernis, aber auch natürlich die europäischen Regularien sind Hindernisse. Unser Grundgesetz vielleicht auch Mühe gegeben haben, hier Fortschritte zu erzielen. Kann es nicht sein, dass wir in den 90ern, als das dann gelang, die Republikaner sind einfach verschwunden wieder von der Bildfläche. Franz Schönhuber hat keine Rolle mehr gespielt. Nachdem der Asylkompromiss gefunden war zwischen den großen Parteien, droht Ihnen dieses Schicksal, denken Sie?
Sie haben es gerade, Herr Steingart, selbst gesagt. Sie geben sich Mühe. Mühe geben reicht nicht. Sie müssen umsetzen. Und das habe ich eben probiert zu beschreiben, dass dieser Umsetzungswille fehlt. Und Sie haben gerade die Migrationspolitik angesprochen. Woran es hier krankt in Deutschland ist, dass ja gerade geltendes Recht und Gesetz gar nicht angewandt wird. Hier wird gegen das Grundgesetz verstoßen, gegen das Asylgesetz und gegen Dublin-II-Verordnung. Deutschland hätte die rechtliche Handhabe und müsste eigentlich zurückweisen an den Grenzen, die Grenzen kontrollieren. Und sie müssen vor allen Dingen an unseren Grenzen Recht und Gesetz umsetzen. Und das ist niedergelegt im Asylgesetz, im Grundgesetz und in der Dublin-II-Verordnung.
Aber ich glaube, das ist Konsens mittlerweile. Teile Ihrer Partei jedenfalls. Naja, es ist Konsens insofern, als dass hier Vollzugsdefizite sind auch. Dass auch Herr Papier spricht von Staatsversagen. Frau Faeser macht jetzt Grenzkontrollen. Die Frage ist trotzdem, wie gehen auch Ihre Wähler damit um, dass Sie auf diese Art und Weise ja nie zum Zuge kommen, dass Sie eine Oppositionspartei sind, ich sag mal wie die Grünen in ihrer frühen Phase oder auch die Republikaner zeitlebens. Die Grünen sind dann auch zur Mitte gegangen, genau wie Frau Meloni in die Mitte gegangen sind. Frau Le Pen ist in die Mitte gegangen, um beim Poker um die Macht mitspielen zu können. Sie wollten auch mal mehr in die Mitte, als Jan Höcke loswerden wollten, zum Beispiel per Ausschlussverfahren. Was ist daraus geworden, aus dieser Idee rechtspopulistisch, aber mehr mittig?
Also ich kann nicht erkennen, dass wir überhaupt eine populistische Partei sind. Es ist das Label, was uns ja durch die Medien übergestülpt wird. Also ich bin eine bürgerliche Mittepolitikerin mit einem ganz klar freiheitlichen Profil. Und wenn Sie sich dort anschauen, die ganze Parteienlandschaft nochmal, es hat sich nichts bewegt. Es ist reinste Ankündigungspolitik. Und das ist auch der Grund, warum die anderen, beispielsweise die CDU, vollkommen in eine strategische Sackgasse reinläuft, indem sie sich verweigert, mit der AfD zu koalieren. Ich glaube, dass das langfristig nicht durchhaltbar ist.
Was immer wieder verstört, sind natürlich einzelne Ihrer, ich nenne sie schräge Vögel, Herr Krah, Leute, die Sie dann zurückziehen. Aber auch jetzt in Brandenburg, da hat die AfD gefordert, Asylbewerber und Flüchtlinge sollten die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen verboten werden. Dafür gab es nur 30% Zustimmung unter ihren Wählern, hat die ARD rausgefunden heute Abend und mit Herrn Gauland auch diskutiert. Es wäre gut, wenn in Deutschland nur Deutsche leben würden, wurde auch gefragt. Zustimmung 21% ihrer Wähler in Brandenburg. Das heißt, überschätzen Sie nicht das Potenzial und den Rechtsdrall dieser Menschen? Wollen die vielleicht einfach nur ihre alte Mitte zurück?
Wie ich Ihnen eben beschrieben habe, das vorgängige Ziel der AfD und mein persönliches Ziel, dass in diesem Land endlich wieder Recht und Gesetz in der Migrationsfrage umgesetzt werden. Da müssen wir uns auch nicht über Verbote und Pöller unterhalten, sondern einfach über eine effektive Grenzsicherung und die Zurückweisung von Menschen, die überhaupt gar nicht rein dürfen. Da liegt doch das Problem. Und das ist auch das Ergebnis, dieses komplette Chaos an unseren Landesgrenzen mit der mangelnden Rechtsdurchsetzung, dass unsere innere Sicherheit erodiert. Wir haben doch ein massives Problem mit Ausländerkriminalität, mit Jugendkriminalität, mit Gruppenvergewaltigung. Das ist ein komplett neues Phänomen, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, verübt mehrheitlich von Menschen, die hier gar nicht zu suchen haben, weil hier überhaupt nicht abgeschoben wird. Der politische Wille ist nicht da, um Recht und Gesetz umzusetzen. Das ist unser Anspruch. Das haben auch die Menschen in diesem Land verdient.
Würden Sie auch sagen, bei Herrn Reul nicht, dem Innenminister von NRW, und bei Friedrich Merz, Sie sehen nirgendwo einen konservativen Politiker, der den Anspruch hat, das, was objektiv ja bei der illegalen Migration schief gelaufen ist und weiter schief läuft, das abzustellen? Sie sprechen den Beteiligten, die ich genannt habe, auch den Willen ab?
Ich muss gar nicht spekulieren, das müssen Sie auch nicht. Wir müssen uns nur die Ergebnisse der letzten 10 Jahre anschauen. Und da sehen Sie sehr klar, dass viel zu wenig passiert ist bis gar nichts. Und wir sind angetreten, die Verhältnisse in diesem Land, auch ich persönlich, zu ordnen. Weil dieses Land hat Besseres verdient als diese Chaotenparteien von irgendwelchen Studienabbrechern und Leuten, die überhaupt nicht berufserfahren sind. Was wir auch haben, wir haben hier gerade nur über Migrationspolitik gesprochen. Ich finde, die Felder sind viel weitläufiger. Schauen sich die katastrophale Energiepolitik eines Industriestaates wie Deutschland an. Völlig grün, links gedreht, ideologisch. Wie soll man ein Industrieland mit Flatterstrom, mit Sonne und Wind irgendwie nur annäherungsweise betreiben?
Aber der Wahlkampf, Frau Weidel, ist ja beendet. Ich sehe ja Ihre Punkte, die kenne ich auch alle. Und zum Teil berichten wir genau so darüber, dass das so nicht sehr gut funktioniert, Stichwort Energieversorgung. Aber da beißt ja keine Maus den Faden ab. Sie brauchen eine Mehrheit. Das ist eine Demokratie, Frau Weidel. Und Sie brauchen auch für Ihre Tonalität, für Ihr Personal, für Ihre auch für die Querschläger, Sie brauchen am Ende einen Partner. Sonst wird es nichts werden.
Richtig. Und darum sage ich Ihnen, dass diese Brandmauer strategisch, das habe ich aber jetzt auch schon sehr oft gesagt, Herr Steingart, dass diese Brandmauer nicht durchhaltbar ist.
Aber Sie müssen sich vielleicht doch auch verändern. Das würde das sein, was Friedrich Merz, wenn er jetzt uns zuhört, sagt. Auch Frau Weidel und ihre Truppe muss sich ändern.
Man kann gerne über alles reden, weil Politik ist die Schmiedung von Kompromissen. Aber von unserer Seite gilt, dass man Politik für die Interessen dieses Landes macht und der steuerzahlenden Bevölkerung. Und das sehen wir einfach zu wenig, dass das nicht gemacht wird. Der Steuerzahler.
Oder sehen Sie für sich eine absolute Mehrheit? Halten Sie das für denkbar, dass Sie das bei einer Chaotisierung von Verhältnissen und von einem Ansteigen des Verdrusses für die AfD nicht 30, sondern auch 50% drin sind?
Schauen Sie, die Wähler werden vielleicht irgendwann erkennen, dass tatsächlich die richtige Politik mit einem wahren Umsetzungswillen nur mit der AfD zu machen ist. Ich weiß nicht, wo unsere Stimmen sein werden in ein paar Jahren, weil ich auch nicht gerne spekuliere. Das ist rein hypothetisch, finde ich auch unseriös.
Und trotzdem hat heute Abend, Frau Weil, Sie haben zugelegt, aber gewonnen hat wer anders. Ein Mann von Maß und Mitte hat heute Abend gewonnen. Gar nicht aufregend, gar nicht super modern, aber auch eben nicht alarmistisch, sondern ein sehr erdiger Landesvater hat gewonnen. Das müssen Sie doch auch reflektieren, dass dieser aufgeregte Ton, das Land geht den Bach runter, Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, verfängt bei einem Teil der Wähler, aber Sie sehen hier, den Ministerpräsident hat wer anders geholt. Hauptpokal.
Ja, weil es taktische Wahlentscheidungen waren. Das ist auch völlig legitim. Wissen Sie, ich bin völlig tiefenentspannt. Ich glaube, dass die Wähler sich auf Dauer nicht täuschen lassen.
Verstehe. Habe ich jetzt eigentlich mit der AfD-Vorsitzenden gesprochen, mit der Co-Vorsitzenden oder schon mit der Kanzlerkandidatin ins B?
Das werden wir natürlich, Herr Steingart, noch intern besprechen. Wir haben bereits, das so viel kann ich verraten, über ein Verfahren gesprochen, wie wir uns dort intern abstimmen und wie auch das Wahlverfahren laufen soll. Und vielleicht sind Sie ja der Erste, den ich darüber informiere, wenn es soweit ist.
Aber haben Sie denn Lust überhaupt? Das bedeutet ja auch, das ist eine Schwerstarbeit, einen Wahlkampf ein Jahr lang zu führen. Fühlen Sie sich dafür sozusagen auch innerlich, mental stark genug? Haben Sie Bock drauf?
Fragen Sie das auch Merz und Scholz?
Weiß natürlich.
Ja, stellen Sie denen auch die Frage. Ja, also wird mein dritter Wahlkampf sein, mein dritter Bundestagswahlkampf. Mhm. Und schauen Sie, ich meine, ich komme aus Berufsfeldern, in denen richtig viel gearbeitet wurde. Und dementsprechend kann mich das überhaupt gar nicht schrecken. Es hat alles was zu tun mit Disziplin, auch mit Ordnung und auch mit dem Willen, etwas zu verändern. Und dann kriegen Sie das auch alles wunderbar hin und deutlich besser als die ganzen anderen Chaoten, die hier meinen, unser Land gegen die Wand zu fahren, um es mal ganz deutlich zu sagen.
Frau Weidel, dann bedanke ich mich für dieses Gespräch.
Dankeschön, Herr Steingart.
Und es gilt auch der Satz, so mitschreiben, die Rente ist sicher.
Diese Aussage von Norbert Blüm hat einen festen Platz im Museum der politischen Lehrformeln. Nicht zuletzt deswegen, weil die umlagefinanzierte Rente genau das eben nicht ist. Sie ist nicht sicher. Auf jeden Fall ist sie für viele zu wenig für einen angemessenen Lebensabend. Aber The Pioneer bildet auch Kapital. In Zeiten von hoher Unsicherheit, durch Krieg, Inflation, durch technologische Sprünge wie bei der künstlichen Intelligenz, da ist die richtige Investmentstrategie eine Kunst für sich. Wir laden Sie jetzt ein, den richtigen Weg am Kapitalmarkt zu finden und sich persönlich mit Dr. Jens Erhardt zu treffen. Der Mann ist Fondsmanager, Vermögensverwalter, und ein ehemaliger Finanzjournalist ist er auch. Und zwar ein Finanzjournalist, der die Seite gewechselt hat, weil die Leser schon vor Jahrzehnten zu ihm gesagt haben, Jens, leg doch mal das Geld für mich an, schreib doch nicht nur so schlau darüber. Und genau das hat er getan. Heute ist er der zweitgrößte private Vermögensverwalter in Deutschland. Mit einer Rendite von knapp 8% pro Jahr seit der Auflage dieses Fonds outperformt sein FMM-Fonds sowohl den DAX als auch den MSCI World. Wie geht das eigentlich, Jens Erhardt? Wollte ich von ihm wissen.
Also das besser als der Durchschnitt kam eigentlich dadurch, dass die Bewegungen nach unten nur sehr abgeschwächt mitgemacht worden sind. Und das war schon im Herbst 87 bei dem Crash der Fall, da hatte ich nichts verloren. Aber auch in den beiden großen Bässen 2000 und 2007 ist der Fonds noch relativ ohne große Blessuren davongekommen.
Wir machen jetzt ein Bootcamp mit ihm. How to Invest heißt das Ganze, findet am 6.11. auf der Pioneer One statt. Und wer da mit Jens Erhardt und der bringt noch seinen Head of Research mit, wer da von Jens Erhardt die Erfolgsform für ein erfolgreiches Investieren in turbulenter Zeit lernen möchte, ja, der soll doch einfach vorbeischauen. Die Plätze sind begrenzt, alle Infos finden Sie in den Shownotes von diesem Podcast.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schauen die Anleger jetzt auf die neuesten Sparmaßnahmen beim Flugzeughersteller Boeing. Meine Kollegin an der Wall Street, Anne Schwedt, weiß mehr. Also ab nach New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Boeing hat ja in den letzten Jahren bereits eine ganze Reihe von Kürzungen vorgenommen. Und nun stehen schon wieder Einschnitte bevor. Anne, sag uns, was hat das Unternehmen diesmal geplant?
Ja, und zwar sollen tausende Mitarbeiter, Manager und Führungskräfte temporär entlassen werden, um kurzfristig Geld zu sparen. Boeing will auch einen Einstellungsstopp veranlassen. Außerdem sollen nicht dringend notwendige Mitarbeiter gekündigt werden. Vor einer Woche hatten rund 30.000 Maschinenmitarbeiter von Boeing gegen einen neuen Arbeitsvertrag gestimmt und fast alle stimmten für einen Streik. Boeing hatte eine 25-prozentige Gehaltserhöhung angeboten und die Gewerkschaft hatte auch zunächst zugestimmt. Die Mitarbeiter lehnten das Angebot aber ab, weil die Erhöhung ihnen nicht hoch genug war mit Blick auf die gestiegenen Lebenskosten. Wie sehr Boeing jetzt von dem Streik finanziell getroffen wird, das hängt tatsächlich davon ab, wie lange der andauert.
Und was erwartet uns sonst noch in dieser Woche an der Börse? Gib uns bitte einen kurzen Ausblick, Anne.
Ja, nachdem es ja letzte Woche die Zinssenkung um einen halben Prozentpunkt gegeben hatte und die Märkte daraufhin eine super Rallye hingelegt haben, schauen die Anleger jetzt ganz genau auf weitere Details der Notenbank. Zum Beispiel gibt es am Donnerstag eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell. Außerdem gibt es neue BIP-Daten und den Index zu den persönlichen Konsumausgaben. Und die geben ja auch weitere Auskünfte darüber, wie es so um die US-Wirtschaft aktuell steht. Quartalszahlen gibt es unter anderem von Micron und dem Einzelhandelsriese Costco.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass so viele Hunde in den Tierheimen ausharren, wo sie doch eigentlich menschlichen Schmerz lindern könnten. Eine Studie fand nämlich jetzt heraus, dass Menschen weniger Schmerzreaktionen zeigen, wenn Hunde anwesend sind. Auch die Intensität der Schmerzen wird als geringer bewertet. Der tierische Freund ist offenbar zugleich auch der beste Arzt oder die beste medizinische Betreuung. Jedenfalls ist er sehr wertvoll. Schon bei Enid Blytons Kinderdetektivklassiker Den fünf Freunden ist der fünfte im Bunde immer ein Vierbein.
Sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Anne und George und Timmy der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah.
Das Ergebnis der Studie ist also eine gute Nachricht für alle Hundebesitzer und vor allem auch für alle Schmerzpatienten. Therapiehunde können nämlich helfen, ein Stück Lebensqualität zurückzuholen. Einer, der das schon immer wusste, ist Loriot, der Humorist. Er war immer überzeugt, Zitat, ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der Sänger, der seit über einem halben Jahrhundert die Bühnen dieser Welt bespielt, mehr als 20 Alben und 350 Eigenkompositionen veröffentlicht hat. Die Rede ist von der amerikanischen Rocklegende Bruce Springsteen. Heute wird der Mann 75 Jahre alt. Und er blickt auf eine Karriere zurück, wie nur wenige sie erlebt haben. Der Sohn irisch-holländischer, italienischer Einwanderer kommt aus einfachen Verhältnissen. Er war nie eine Leuchte in der Schule. Doch sein Talent, in seinen Songs die Geschichten aus dem Leben der amerikanischen Working Class zu erzählen, die ist unumstritten und vielleicht ist sie sogar unübertroffen. Eigentlich wollte seine Plattenfirma den jungen Bruce zu einem zweiten Bob Dylan aufbauen, doch Springsteen fand, Gott sei Dank, seinen ganz eigenen Sound. Immer wieder gelingt es ihm, den Zeitgeist zu kommentieren, ohne belehrend zu sein. Sein Mega-Hit Born in the USA fängt die Zerrissenheit der amerikanischen Soldaten in Vietnam ein. Gleich zwei republikanische Präsidentschaftskandidaten versuchten genau diesen Song für ihre Kampagnen zu nutzen. Ronald Reagan 1984, Donald Trump 2016. Aber beide Male verbot Bruce Springsteen sich diese Vereinnahmung. Er sagte in einem Interview mit dem Sender CBS 2019, Trump hätte gar keine Vorstellung, was es bedeute, Amerikaner zu sein.
The stewardship of the nation has been thrown away to somebody who doesn't have a clue as to what that means. Mm-hmm. And unfortunately, we have somebody who I feel doesn't have a grasp of the deep meaning of what it means to be an American.
Der Boss, wie ihn seine Fans nennen, tut unbeirrt das, was er schon immer getan hat, die Menge zum Brodeln zu bringen. Er mache weiter, bis, Zitat, die Räder abfallen. Nun wünschen wir dem Boss heute alles Gute, dass die Räder und auch die Radkappen dranbleiben. Wir wünschen uns viele weitere Jahre mit ihm auf den großen Bühnen dieser Welt. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen, einen möglichst unbekümmerten Start in diese neue Woche. Morgen begrüßt Sie an diesem Mikrofon aus diesem Studio meine Kollegin Dagmar Rosenfeld. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.